Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Backstage-Ultracycling-Podcast
mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser.
Oder dem Podcast mit der guten Stimme von mir. Ich klinge ein bisschen belegt, aber für euch da draußen schwinge ich mich auf von meinem Lazarett und nehme auf.
Vielleicht hast du deswegen schon ein bisschen eine raue Stimme, weil wir auch heute wieder unser Interview oder unser Gespräch bereits aufgenommen haben. Die Stimmbänder schon ein bisschen was geleistet haben und jetzt die wohlverdiente Ruhe hoffentlich bald irgendwie... Wir bald unsere wohlverdiente Ruhe antreten.
Wir unsere wohlverdiente Ruhe, weil du hängst eh schon ein bisschen her, stützt dich schon mit beiden Händen am Tisch ab. Aber ja, wir haben super Content für euch. Wir haben ein sehr, sehr cooles Gespräch geführt mit jemandem, der Backstage einmal dabei war bei so einem Ultracycling Race, da sehr viele coole Geschichten und Anekdoten zu erzählen hat und auch selbst angefixt ist, zumindest vorübergehend vom Ultracycling-Virus.
Und wir haben uns gedacht, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Es ist jetzt noch so, obwohl es draußen schön ist und wir schon sehr oft draußen Radl fahren können, es wird noch Tage oder Abende geben, wo man sie auf den Indoor-Trainer schwingt und dann ist immer gut, wenn man Unterhaltung hat, wenn man vielleicht Radfilme schauen kann. Und einer wahrscheinlich der erfolgreichsten, berühmtesten, beliebtesten Filme vom Unsupported Sport in den letzten Jahren war Three Peaks and In Between, wo Jana Kesenheimers Fahrt beim Three Peaks dokumentiert wurde. Und weil der Film mittlerweile auch gratis, kostenlos auf YouTube abzurufen ist, ja, wollte man mal schauen, was hinter den Kulissen passiert ist, wie der Film zustande gekommen ist und vor allem, wie schwierig es ist, bei Unsupported Trainern Dreharbeiten zu machen, wo du eigentlich keinen Kontakt mit der Athletin haben darfst.
Und wir wollten natürlich auch die Person kennenlernen, die mit hauptverantwortlich dafür war, dass der Film zustande gekommen ist. Aus einer Schnapsidee kann man es nicht nennen, aus einer Laune während Corona heraus die Idee geboren und daraus ein unglaublich erfolgreiches Projekt gemacht. Und wir stellen jetzt eine Leitung her nach ins Umland von München, nicht nach München, das wird irgendwie ganz wichtig. Und ja, viel Spaß mit dem Gespräch.
Mit dem Gespräch mit Stefan Wieser.
Genau, den Namen, nicht, dass ich den Namen nicht gewusst habe, aber er ist mir gerade entfallen gewesen und gut, dass du eingesprungen bist.
Nein, wir haben den Namen schon ein paar Mal jetzt erwähnt im Interview, aber dass wir jetzt ja das Intro danach sprechen, bedeutet...
Ihr wisst
alle,
es noch
die
nicht.
Uns zuhören,
jetzt wisst ihr es.
Das Interview noch nicht, aber jetzt geht's los.
Es soll aber Leute geben, angeblich, die deine Episodenbeschreibungen lesen, wo du so viel Zeit und Mühe investierst und ich immer sage, es ist Perlen vor die Säue, das liest keiner, aber es soll die Leute geben und.
Bitte lest das, ihr macht es mir auch frei damit. Ich bemühe mich so, was Schönes zu schreiben.
Ja, und. Wenn es schon so weit unten seid in eurem Podcatcher, dann nutzt das gleich, gebt ein paar Sterne, gebt ein paar Bewertungen, darüber freuen wir uns auch. Nicht nur übers Lesen, sondern auch über die Bewertungen.
Oder geht's auf den Link zum Beispiel auf meine Website oder in den Ultracycling-Shop. Wir haben jetzt auch zum Thema Radlfahren, wenn es dunkel wird, wenn man am Abend länger draußen fahren kann, die super guten Warnwesten von Apidura. Die nicht nur Satteltaschen machen, sondern auch Warnwesten, die man wirklich in Radfahrschnitt gut tragen kann in langen Nächten. Und jetzt haben wir genug Werbung gemacht, oder?
Ja, also herzlich willkommen, Stefan Wieser. Die Leitung steht. Nach Deutschland in die Servicewüste ist nicht immer so selbstverständlich, aber es funktioniert. ja, herzlich willkommen, Stefan. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du mit uns da bist, so spät am Abend noch und mit uns ein bisschen übers Weitradlfahren und übers Filmen vom Weitradlfahren sprichst.
Ja, servus, grüß euch.
Jetzt hat der Flo gar nicht gesagt, wo genau wir heute uns hin verbunden haben, aber man hat es wahrscheinlich schon bei deiner Begrüßung gehört, dass da ein bayerischer Dialekt aus dir spricht.
Ja, quasi beides. Also weil auf dem Münchner Umland bzw. Alpenvorland aufgewachsen. Und sobald man nach München zieht, dann ist eigentlich bayerisch auch schon wieder vorbei, weil da spricht keiner mehr bayerisch. Und jetzt wohne ich wieder in Richtung Alpen, weil es halt einfach die Berge und Natur mehr hergibt. Und jetzt ist es ein Mischmasch aus Hochdeutsch und Bayerisch und irgendwie, genau, aber eigentlich Hochdeutsch.
Ja, Berge ist, glaube ich, eh eine super Überleitung gleich zum Thema, weil wir haben es in der Einleitung schon kurz besprochen, was du gemacht hast oder warum dich viele kennen oder vielleicht auch nicht kennen, weil du bist ja eher hinter der Kamera als vor der Kamera. Aber den Film, den wir heute auch nochmal besprechen wollen, da handelt es um mehr als drei Berge, mehr als drei Gipfel, nämlich um sehr, sehr viele Berge, weil du hast Three Peaks and In Between mitgestaltet, wo Diana Kesenheimer begleitet wurde auf ihrem Weg von Wien nach Nizza oder Barcelona, es war Nizza. Und genau, wir würden einfach gerne ein bisschen hören, wie das so ist, wenn man so ein unsupported Rennen filmt, weil wir wissen ja, das Regulativ ist sehr genau, man darf im Prinzip keinen Kontakt haben mit den Athleten, Athletinnen und trotzdem soll irgendwie ein cooler Film draus werden. Und wie war die Planung, wie war die Umsetzung, wie war es dann quasi unterwegs?
Das ist eine riesengroße Frage und wie umfangreich man die jetzt beantworten soll, ist wahrscheinlich eher die Frage, wo fangen wir an? Fangen wir ganz am Anfang an, also so richtig vom Bohr weg.
Ja, es war Corona-Zeit, ne, und niemand hat einen Job gehabt.
Ja, genau. Also sag mal, bevor der Film entstanden ist, Jana und ich kannten uns nicht. Das war, sie hatte damals irgendwie so einen privaten Instagram-Account. Irgendwann bin ich ihr mal gefolgt, weil ich gesehen habe, dass sie Rad fährt. Ich hatte damals aber selber mit dem Radfahren noch gar nichts am Hut. Und dann damals ist sie irgendwie mit einer Freundin zusammen einfach so aus Spaß nach Lissabon geradelt und das habe ich auf Strava so verfolgt und ich fand das irgendwie immer ganz interessant. Also ich hatte immer das Gefühl, Diana, die ist irgendwie, die hat irgendwas. Aber damals, was weiß ich, mit 300 Followern und einem privaten Instagram-Account. Und dann irgendwann mal ein bisschen umeinander geschrieben und hier und da und ob wir mal Radlfotos machen wollen und da war sie immer so ein bisschen verhalten, weil der ursprüngliche Gag war, dass Jana so wahrscheinlich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass ich eigentlich gar nicht an ihr als Person oder am Radfahren interessiert bin, sondern halt mich halt an sie ranmachen will, ja. Und dann hat sie irgendwann mal so ganz klar geschrieben, hey, ich habe einen Freund, ja, so aus dem Nix-Kontext heraus. Und dann habe ich zu ihr nochmal gesagt, ja, es ging wirklich nur um Fotos machen. Ja, das hat nichts mit, also es ging wirklich um Fotos machen. Und dann habe ich so ein bisschen zurückgerufen und gesagt, ja, lass einfach mal kurz gemeinsam Fahrrad fahren und dann verstehst du vielleicht einfach mal ganz kurz, worum es mir geht. Ja, weil ich wollte einfach mein Portfolio aufbauen, was Fotos angeht, an Rennradfotos, weil damals hatte ich wirklich noch gar nichts. Und dann war mal Radfahren und das war genau in der Corona-Zeit. Ich habe mich dann damals über die Grenze geschmuggelt nach Österreich, weil es ja eigentlich nicht erlaubt war. Und so ein bisschen mit dem Radl rüber halt. Und dann waren wir gemeinsam Fahrradfahren. Und dann habe ich gemerkt, okay, da ist, die ist eloquent oder da gibt's halt was, die ist irgendwie interessant. Ja. Und dann erzählt sie eben auch von dem Race, dem Three Peaks Bike Race. Und ich hatte damals noch keine Ahnung, was das sein soll. Also warum fährt man so Rennen? Also das war für mich auch noch komplettes Neuland. Und zu der Zeit wusste ich halt, ja okay, ich habe jetzt seit einem Monat sind halt alle Jobs abgesagt als selbstständiger Fotograf und Filmemacher. Klar, die Selbstständigen, die werden als erstes gecuttet, ja, man hat mal Zeit. Und jetzt, sag mal, es ist zu sehr monologisch, ist
das langweilig? Passt, passt, passt. Bitte, das passt. Wir winken schon.
Nicht, dass ich es zu nein, ausführlich nein, mache, nein, weil das ist ja gerade ganz
wir hören zu, das passt gut.
Okay. Wo war mal, genau. Genau, Corona-Zeit, keine Jobs, es war alles eine ganz neue Situation, ja. Und dann hab ich gefragt, ja, soll man einen Film drüber drehen? Soll man das irgendwie dokumentieren? Ich habe irgendwie Lust, da einen Film zu machen. Und sie hat dann so spontan ja gesagt. Und dann habe ich Valentin Rapp, mein Kollegen, Filmemacher auch, gefragt, du hast du Bock? Und der hat eigentlich auch spontan gesagt, ja, klar. Also, weil keiner hat eine Arbeit gehabt. Ja. Und dann habe ich den Christian Fuß noch gefragt, der ist unser Assistent immer. Und der so, ja, es gibt eh nichts zu tun. Und dann Nils Lengner, den vielleicht ein paar kennen. Das ist ja auch ein sehr bekannter Fotograf in der Szene, was Ultra Races angeht. Mit dem wollte ich eh schon mal machen, was machen. Habe ich ihn gefragt, der meinte so, ja, klar. Also, keiner hat irgendwie... Keiner wollte so richtig wissen, gibt's Geld, wie lang dauert's oder so. Es war so, okay, machen wir.
Wir haben sonst nichts zu tun. Geld hat sowieso niemand. Geld zahlt niemand in der Zeit. Machen wir irgendwie ein cooles Sommerprojekt oder so. Irgendwie ging das.
Naja, ich glaube, Corona-Situation war schon so. Die einen, die meckern halt, dass alles zu ist und die anderen suchen sich halt Möglichkeiten, dass sie halt was aus der Situation machen, ja. Und ich denke mal, das haben wir irgendwie alle so als, naja, als Selbstständiger muss halt immer freie Projekte machen, um dich irgendwie weiterzubilden, wenn man es so nennen will. Und dann haben wir gesagt, machen wir das. Und genau, so ist es irgendwie entstanden. Und dann habe ich irgendwann dem Michael Wacker halt eine E-Mail geschrieben und ihm erklärt, was wir vorhaben und was wir da machen wollen. Und habe recht ausführlich gesagt, weil ich mir das Regelwerk angeschaut habe und mit selbst supported und ich hatte ja damals noch keine Ahnung. Und der hat dann gesagt, ja, das passt. Also so recht plump auch, ohne jetzt große Bedingungen zu stellen oder so.
Du hast schon vorher dir das Regelwerk angeschaut und hast eine Möglichkeit gesehen, da das im Spirit des Unsupported noch zu filmen. Und das ist auch dargelegt.
Das war uns schon extrem wichtig, ja. Auch wenn ich mit der Situation nichts zu tun hatte. Jana hat mir das auf jeden Fall damals schon nahegelegt, wie das mit diesem Regelwerk funktioniert und wie wichtig das ist. Und Nils hat da ja auch schon Erfahrungen gehabt und so. Da kann man auch gleich die erste kontroverse Frage stellen. Christoph, du hast das sicher auch schon oft mitgekriegt. Wann ist was Support und wann ist was nicht Support? Und letztendlich ist eine mediale Begleitung in einer gewissen Hinsicht ja Support. Ob man es jetzt will oder nicht, es ist mentaler Support da. Aber wenn man eine Geschichte darüber erzählen will, muss man das halt so nah wie möglich und so distanziert wie möglich irgendwie machen.
Ja, es ist sicher eine schwierige Gratwanderung und irgendwie genauso wichtig ist es ja auch über solche Themen oder über solche Rennen, über das, was da passiert, über die Erfahrungen irgendwie auch zu berichten, wenn es du keine Berichte darüber gibt, finde ich auch, dass irgendwas fehlt oder dass man vielleicht anderen, die das machen wollen, die Möglichkeit nimmt, irgendwie sie darauf vorzubereiten zum Beispiel. Aber es soll natürlich jetzt nicht ein Vorteil für denjenigen sein, der oder die Begleitung halt hat. Und jetzt im Extremfall Race Across America, da ist ja das klar geregelt, 15 Minuten darf das Kamerateam bei dir sein, neben dir herfahren und ich weiß einfach, das ist definitiv ein Unterschied, wenn das Kamerateam bei dir ist, neben dir vor, du hast wen zum Reden, dann macht es einen Unterschied. Wobei halt beim Ram ist es so, jeder darf das, die meisten haben das auch und jeder darf es nur für 15 Minuten, dann ist wieder gleich für alle. Schwierig wird es halt, wenn jemand hat es und jemand anderes hat es nicht.
Ja, genau. Also deswegen fand ich es auch erstmal gut, dass der Christoph, der Michael Wacker, also ich fand es dann auch erstmal gut, dass der Michael Wacker halt gesagt hat, ja, könnt ihr machen und auch keine großen Bedingungen daran gestellt hat. Also er hat halt auf das Regelwerk verwiesen und dass man sich daran halten soll. Aber es gab jetzt kein bestimmtes Regelwerk für Medienbegleitung. Wir haben halt für uns selbst ausgemacht, wir greifen nicht in das Geschehen ein. Also wir haben uns überlegt, was machen wir, wenn Jana einen Unfall hat? Ab wann ist quasi das Level erreicht, wo wir eingreifen und wo nicht? Ist es jetzt eine Schürfwunde, ist es ein gebrochener Arm oder ist sie in Lebensgefahr? Solche Sachen, da muss man sich ja auch so Gedanken drüber machen. Ja, weil das ist ja auch die Frage, fährt sie dann mit einem gebrochenen Arm ins Krankenhaus? Hilft man da nicht? Oder so Sachen wie zum Beispiel, als Jana ihre Kontaktlinse verloren hat. Da ist sie einmal morgens irgendwie so hat sie geschlafen, ist sie morgens aufgewacht und hat sie ihre Kontaktlinse verloren, dass sie sie reingelegt hat, ja. Und ich und Nils stehen halt vor ihr, filmen sie beim Aufwachen und wir beide sehen die Kontaktlinse da liegen Und dann stell dir das mal vor in der Situation. Ja, du verfolgst die schon seit mehreren Tagen. Jana wird genervt und abgefuckt, weil sie ihre Kontaktlinse verloren hat. Du siehst die einfach da liegen. Und der erste Effekt von jedem Menschen ist natürlich, Jana, da liegt sie. Aber ich meine, Christoph, du weißt es auch, ja? Wenn man so Kleinigkeiten können ein Rennen komplett verändern, ja? Da bist dann morgens scheiße drauf, fährst mit einer Kontaktlinse 6 Stunden weiter und suchst dir irgendeine Apotheke. Das kostet dich einen Haufen Zeit oder weiß was ich. Oder dir sagt halt jemand, da ist der Kontaktlinse. Also das sind solche Sachen, da denkt man gar nicht dran, ja?
Das klingt teilweise so brutal, gell, bei Unsupported, aber es ist nicht, das Regelwerk ist nicht darum da, um den Aktiven das irgendwie möglichst schwer zu machen oder sie möglichst irgendwie schlecht zu behandeln, sondern es geht halt darum, dass du, wenn du ins Ziel kommst, wirklich sagen kannst, ich habe es ohne fremde Hilfe geschafft. Und das ist halt, glaube ich, wirklich teilweise hart, nicht helfen zu dürfen.
Und es geht vor allem auch darum, dass die Voraussetzungen für alle gleich sind, weil eben nicht jeder jemanden dabei hat, der ihm sagt, wo die Kontaktlinse liegt.
Genau, eben solche Sachen. Das war uns eben auch sehr wichtig, dass wir genau da nicht mit eingreifen. Ja? Dass wir mit Jana auch nicht zu viel reden. Das war bei ihr halt unwahrscheinlich dankbar, weil sie halt sich ganz gut mitteilen konnte und auch immer ganz gut kommuniziert hat. Das heißt, wir haben gar nicht viel nachgefragt. Also nur wenn sie was gesagt hat, vielleicht eine Folgefrage gestellt. Aber wir haben uns schon so ein bisschen, uns war schon wichtig, dass wir da nicht zu viel mit ihr kommunizieren.
Das heißt, wenn man sieht im Film, dass sie was erzählt, dann war das im Prinzip ein Selbstgespräch oder ein Selbstinterview oder sie hat einfach von sich heraus irgendwie in die Kamera geredet, ohne mit euch zu kommunizieren eigentlich.
Ja und nein, also wir haben, ja, also man kann eigentlich schon so sagen, doch, ja. Also 70% der Fälle war es so und wenn wir halt auf was Bestimmtes hinaus wollten, dann haben wir eigentlich nur 3 Wörter gesagt und dann hat sie die Fährte schon irgendwie aufgenommen. Also das war, das muss man auch sagen, der Film funktioniert jetzt schon auch wegen ihr so gut auf jeden Fall, weil sie hatte eine sehr gute Außenwirkung, ja, und sie kommuniziert ganz unbewusst, also die macht das gar nicht bewusst, weil sie hatte da gar keine Erfahrung, aber so von ihrer Art, wie sie sich ausdrückt oder kommuniziert oder Sachen auf den Punkt bringt, hat da halt super funktioniert, ja. Wir mussten nicht zu viel eingreifen und ja.
Kannst du nur an die Situation erinnern beim Checkpoint, wo sie irgendwie nicht hundertprozentig nah genug oder bis zum Checkpoint hingefahren ist und zu früh umgedreht hat und dann schlussendlich ja eine saftige Zeitstrafe quasi kassiert hat oder einen Penalty oder wie man es auch immer nennt. Das kommt ja im Film vor, das heißt, ihr wart dort auch dabei. Wie war die Situation?
Also das war tatsächlich ich, als ich oben war und als sie oben an dem, sagen wir mal, Gipfel ankam, da wo der Checkpoint sein soll, der vermeintliche Checkpoint. Der wahre Checkpoint war aber nochmal so ein paar Kilo oder so 2 Kilometer weiter an so einem See. Da ging es quasi auf der anderen Seite vom Gipfel nochmal so einen kleinen Schwung runter. Das hat man gesehen, aber naja, Janas Erwartungshaltung war, da ist der Gipfel und dann kommen wir da oben an und dann ist das der Checkpoint, ja. Ich wusste tatsächlich auch nicht, wo der Checkpoint war. Also ich habe nicht gewusst, dass der vorne am See ist. Und dann ist sie wieder runtergefahren, ja. Denn sie hat es selber gemerkt, also wir haben das auch gar nicht gewusst. Und ich kann mich noch so daran erinnern, dass als sie quasi in dieser Bredouille war, das ging ja quasi den ganzen Tag, dass sie sich da Gedanken drüber gemacht hat, sie hat irgendwann mal so beiläufig erwähnt, dass sie, ja, du hast doch auch gemeint, dass da oben da der Checkpoint ist, oder? Und dann habe ich gedacht, ich habe doch nicht mit ihr geredet. Ich habe doch nicht gesagt, dass da oben der Checkpoint ist, oder? Und dann habe ich gesagt, hey Jungs, wir müssen ganz kurz Speicherkarten einsammeln. Ich muss kurz im Footage nachschauen, habe ich oben irgendwas erwähnt, weil das könnte ich mir nicht verzeihen, dass ich irgendwie so beiläufig gesagt habe, ja, das ist Checkpoint oder so. Und dann habe ich Speicherkarten eingesammelt und habe ich wirklich das ganze Material durchgegangen, 5, 6 Mal und habe einfach, ich habe nicht irgendwie in meinen Aufnahmen mich selbst gehört, dass ich mit ihr geredet hätte, weil das wäre es wäre genau das passiert, was mir am wichtigsten wäre, was eben nicht eingreifen bedeutet. Und das war ja quasi das schlimmste Eingreifen, weil ich hätte ihr quasi ja die Zeitstrafe verpasst. Also ich habe es quasi, als Beweismaterial habe ich sogar noch die Originalaufnahmen, also ich war es nicht.
Werbung.
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 Wie hast du heute geschlafen, Flo?
Ja, unrund, muss ich sagen, weil zuerst war es mir zu kalt, dann war es mir zu warm. Ich habe keine richtige Schlaftemperatur gefunden heute Nacht.
Mich auch die andere Frage stellen, wie super du das findest, wenn du im Winter schlafen gehst und das Bett ist eiskalt, dass du mal eine Viertelstunde brauchst, bis du dich irgendwie wohlfühlst.
Ja, du hast die Antwort ja schon in der Frage vorweggenommen. Da merkt man den Podcast-Profi und den Interview-Profi, dass man die Antwort schon so auflegt. Aber ja, ist natürlich unangenehm. Vor allem, ich bin auch einer, die Sabine kann es bezeugen, der ständig alle Fenster aufreißt zum Lüften, dann irgendwas anderes anfängt und drauf vergisst und dann ist wirklich, wenn es zum Schlafen gehen geht, eiskalt im Bett.
Ja, ich habe das Problem jetzt nimmer. Ich verwende jetzt seit ein paar Monaten den Podcover von 8Sleep. Und zwar ist es eine Matratzenauflage sozusagen. Und da wird Wasser durchgeleitet. Also man hat so ein kleines Gerät daneben stehen. Da ist dann, glaube ich, 3 Liter Wasser circa drinnen. Also eine geringe Menge. Und da sind dann so in der Matratzenauflage so kleine Wasserleitungen drinnen. Das fließt dann durch wie durch eine Bodenheizung. Man fühlt es nicht, wenn man drauf liegt, aber das Ganze wird einerseits automatisch gesteuert, aber du kannst da selbst sagen, welche Temperatur du gerne hättest. Und dann hast du quasi das Bett, bevor du schlafen gehst, optimal auf die Temperatur eingestellt. Was natürlich im Winter super ist, weil du kannst das quasi wärmen lassen, ohne dass du jetzt den Raum heizen musst. Das heißt, auch von der Energie, vom Energieverbrauch her, ist das sicher eine gute Sache. Und vor allem, du legst ins Bett und fühlst dich sofort wohl. Und ich muss sagen, ich freue mich jetzt schon auf den Sommer, wenn es dann richtig heiß ist in der Wohnung und du gehst in ein gekühltes Bett. Also das habe ich noch nicht erlebt, aber das wird sicher sehr cool werden.
Wenn ich das richtig verstanden habe, kann dieser Podcover nicht nur wärmen, sondern auch kühlen und, wenn ich das richtig verstanden habe, auch während des Schlafs misst sie deine Temperatur und deine Vitaldaten und passt sie dann an deine Bedürfnisse an.
Ja, richtig. Das Ganze wird automatisch gesteuert, weil wir in verschiedenen Schlafphasen, also in der Tiefschlafphase oder in der REM-Phase, andere Temperaturen haben sollte. Das heißt, der Schlaf wird unterstützt, wenn die Temperatur sich automatisch an deine Schlafphase anpasst. Und das merkst du wirklich. Also ich bin in der Früh, ich schlafe jetzt nicht länger, also so im Schnitt 6,5 bis 7,5 Stunden, aber ich bin einfach wesentlich fitter. Ich fühle mich, als hätte ich 8 Stunden oder mehr geschlafen. Das Coole ist auch, dass das Ganze, ich bin einer, der nicht so gern Apps verwendet, aber die verwende ich wirklich gern, weil du siehst dann in der Früh, wann hast du welche Schlafzyklen gehabt, wie viel Zeit warst du in der Tiefschlafphase, wie viel Zeit warst du in der REM-Phase. Dann kannst du sogar die Herzfrequenz sehen, also die Ruheherzfrequenz, die Herzratenvariabilität. Und das gibt halt einfach wirklich schwarz auf weiß quasi die Daten, wie gut hast du dich erholt, wie gut hast du geschlafen. Und da geht's auch wieder um die Routine. Wenn du regelmäßig zur gleichen Zeit ins Bett gehst, dann wird dein Schlaf einfach noch besser. Und wenn man das mitverfolgen kann und sehen kann, dann ist das einfach nochmal eine Inspiration oder Motivation, die wirklich auch an die geregelten Schlafzeiten zu halten.
Und das ganze Tracking funktioniert wirklich im Podcover selbst. Das heißt, du brauchst kein Armband, keine Uhr und kein Brustgurt.
Ganz genau. Du kannst einfach, je nachdem, mit deiner Unterhosen, mit deinem Schlafanzug oder nackt ins Bett gehen, musst du nichts umschneiden und trotzdem wird das alles quasi geregelt und in der Früh bist du einfach topfit.
Und die Wärmeregulierung sorgt dann dafür, dass ich nicht in der Nacht die Decke von mir strampeln muss und dann eine halbe Stunde später sie irgendwo vom Boden wieder aufklappen, weil es mir wieder kalt wird.
Zumindest liegt es dann nicht an der Temperatur. Wenn du dann trotzdem die Decken überreißt aus anderen Gründen, ist das eine andere Geschichte. Ihr könnt unter www.8sleep.com/sitzfleisch euch informieren. Und falls ihr euch das Podcover bestellen möchtet, gibt's sogar 200 Euro Rabatt dafür. Natürlich ist der Link nochmal in den Shownotes.
Werbung.
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 Werbung. Werbung Ende.
Wie habt ihr prinzipiell die Kontakte geplant? Weil es ist ja kein Fixed Route Rennen. Das heißt, man kann nicht einfach dort watchen und zu bestimmten Punkten hinfahren, abgesehen von den Checkpoints und den Parcours. Seid ihr in Sichtweite nachgefahren? Habt ihr gewisse Punkte vorher ausgemacht? Habt ihr Route gehabt? Wie seid ihr da vorgegangen?
Also grundsätzlich hat so funktioniert, ich kann ja ein bisschen mehr nerdig einsteigen für alle, die auch mal eine Bike-Doku drehen wollen. Wir haben es in dem Fall mit zwei Caddies gemacht, also wir haben zwei VW Caddies gehabt und wir waren zu viert unterwegs und auf zwei Autos aufgeteilt, mit jeweils zwei Schlafplätzen drinnen und aber auch dem Equipment drinnen, also quasi klein und mobil. In jedem Auto war immer einmal ich und einmal der Valentin Rapp als Kameramann, dass quasi in jedem Auto ein Kameramann unterwegs ist und auch das gleiche Kamerasetup. Wir hatten, weil wir Werbung produzieren, zwei Red-Kameras dabei und noch so kleinere Fuji XT4 für einen Gimbal, das wir quasi dann beim Fahren neben mit dem Fahrradfahren auf einem Gimbal dann filmen konnten. Das hat meistens der Valentin Rapp gemacht. Das ist einer der begabtesten On-Bike-Kameramänner, die es gibt. Das ist sehr beeindruckend, wie der nicht hinfällt. Und genau, nie länger war er noch in dem Auto unterwegs. Wir hatten die Route von der Jana, die sie geplant hat. Und verfolgt haben wir sie, genauso wie alle anderen, mit dem Dot-Watcher, der damals aber noch nicht so gut aktualisiert hat wie jetzt gefühlt. Also es war immer so ein Ratespiel von plus minus 20 Minuten, wo sie denn jetzt sein könnte. Genau, und dann haben wir es immer so abgepasst, dass halt ein Auto fährt vor zu interessanten Stellen, das andere bleibt bei ihr dran. Dann hatten wir auch zwei Räder dabei, dann sind wir abwechslungsweise manche Stellen mitgefahren, aber immer auf Abstand und haben mal geschaut, wenn was passiert. Also es war so ein großer Mischmasch an Unerfahrenheit, wie macht man das jetzt am besten? Also das ist, ja, ja, für die erste Bike-Tour auf jeden Fall ein interessantes Unternehmen gewesen, ja.
Also Flo, wir haben sie selbst da miterlebt. Beim Jürgen, der übrigens bei uns schon mal zu einer Podcast-Folge im Studio war, der auch das Race Across America immer begleitet hat mit seinem Kamerateam eigentlich und dann hat die große Doku drüber gemacht, hat 377. Und er hat zum Beispiel immer gesagt, für ihn war es immer so schwierig, weil er hat viel zu viel gefilmt und du musst dann das ganze Material im Nachhinein durchschauen, sichten, löschen, ordnen und so weiter und so fort. Und gute Regisseure filmen quasi ganz wenig, weil sie das Drehbuch schon im Kopf haben und im Nachhinein auch weniger Arbeit haben damit. Und bei Sportdokus ist es halt schwierig, weil du weißt ja nicht, was passiert. Du kannst kein Drehbuch machen, es ist ja völlig ungewiss. Wie war das bei euch? Habt ihr irgendwie 500 Stunden Rohmaterial gehabt oder hat sich das irgendwie in Grenzen gehalten und wie war es dann in der Nachbearbeitung?
Also bei einer Doku, so wie es so eine ist, wo man quasi ein Geschehen dokumentiert, ist die Faustregel am besten nie vom Record-Button runtergehen. Also alles ballern, was geht, weil was du hast, hast du und was du nicht hast, hast du nicht. Wie wirst du sonst spontane Situationen aufnehmen? Ja? Das Ding muss einfach durchlaufen. Und naja, dann hast halt den Salat danach im Schnittprogramm und darfst anfangen auszusortieren, ja. Und so ein Film entsteht natürlich auch im Schnitt, ja. Also ich habe so viel weglassen, die auch Sachen, die auch passiert sind. Das ist auch interessant, was Diana mal gesagt hat. Sie findet es einerseits ein bisschen schade, dass der Film ihre komplette Erinnerung eingenommen hat. Also sie hat natürlich alles erlebt und sie sagt selbst, wir sehen aber eigentlich nur 15% von dem, was sie eigentlich erlebt hat, aber ihre Erinnerung ist eigentlich nur noch das, was im Film passiert ist. Und das geht mir auch so, weil wenn ich jetzt ins Raw-Footage wieder reinschaue, dann sehe ich Sachen, ich so, ah ja, das hätte man noch reinschneiden können, ah, das war ja auch noch und das habe ich weglassen und das hätte man eigentlich dahin machen können. Also man sortiert ganz schön aus, ja, aber naja, man muss es halt irgendwie interessant halten. Beziehungsweise, man ist sich gar nicht bewusst, was man im Schnitt alles machen kann, ja. Also, weil man kann ja auch eine ganz andere Geschichte erzählen. Es ist interessant, dass es niemals fragt, aber der Morontu, der dritte Peak, der kommt nicht einmal vor. Und keiner fragt sich, wieso. Also, es gab zwei, drei Kommentare mal, warum der nicht drin ist. Aber den gibt's halt jetzt einfach nicht. Also, aber das ist ja auch einer der vier Peaks, warum haben wir den nicht drin? Aber sonst ist er doch keinen. Aber ich werde es jetzt hier auch nicht verraten, warum der nicht drin ist.
Ja, stimmt. Ihr habt auch nicht dran gedacht, dass der eigentlich fehlt. Das ist wahrscheinlich immer, wenn man, also auch bei mir, wenn ich jetzt irgendwie im Podcast eine Geschichte erzähle oder Flo, bei dir wird es ähnlich sein, wenn man im Nachhinein draufkommt, bah, das hätte ich sagen müssen, das habe ich vergessen zu erwähnen, das beschäftigt einen nur selber. Niemand anderer weiß, was alles fehlt. Das heißt, dass der Mont Ventoux fehlt, weißt wahrscheinlich du, Diana, dein Kamerateam und sonst niemand.
Was aus meiner Erfahrung beim Ram war, die Mediencrew immer die, die am wenigsten geschlafen hat, weil man es auch ein bisschen unterschätzt, wie weit ein Radfahrer oder eine Radfahrerin in 5-6 Stunden, die man schlaft, wie weit die eigentlich weg sind und wie lange man dann hinterherfährt, bis man die wieder eingeholt hat.
Ich sag's dir, wir hatten keine Ahnung, wie lang die eigentlich fahren kann. Also das war für uns vor allem, naja, Tag 1, man ist super motiviert, man nimmt am besten alles mit auf. Ja, man ist immer irgendwie dran und auf zack und so. Und dann stellt man irgendwann nach, wie lange ist die gefahren? 18 Stunden oder so, stellt man fest, oh, wir müssen ja eigentlich alle noch auch schlafen. Ja? Also wir müssen ja Auto fahren und Kameras und weiß es nicht. Oh, das war eine richtige Klatsche für uns, weil wir hatten einfach noch keine Ahnung von Ultra Races. Und das ist ganz interessant, weil Valentin Rapp ist so, mit dem habe ich schon auch so einen Transalpine Run gefilmt über 7 Tage und sowas. Also wir haben schon länger zusammengearbeitet. Und so nach Tag 4 oder 5, wenn der halt unter seinen 8 Stunden Schlaf bleibt, dann wird es halt auch im Auto anstrengend. Ja? Das ist jetzt nicht böse gemeint, sondern dass man merkt einfach nur, okay, da fehlt jetzt einfach Schlaf. Ja? Und irgendwann Tag 5 haben wir gesagt, okay, ein Auto fährt jetzt einfach mal 4 Stunden vor, wir nehmen das Hotelzimmer und das pennt jetzt einfach mal 8 Stunden durch und die anderen machen das in Schichtarbeit quasi. Und ja, das war auf jeden Fall was ganz Neues für uns.
Wie hast du das erlebt, Flo, im RAM-Betreuerteam? Leute, die unter dem Schlafmangel leiden?
Ja, es sind dann, ein Auto ist ein sehr kleiner Ort und wird immer kleiner, je dünner die Nerven werden. Es sind dann so wirklich ganz kleine Gewohnheiten, die einen dann richtig, richtig am Senkel gehen. Aber nach einem kurzen Powernap vertraut man sich wieder. Aber das, was du sagst, das ist auch was ich beim Ram beobachtet habe. Wenn man unerfahren ist, gerade am Anfang, der erste Tag, man ist komplett unter Strom und am zweiten, dritten Tag merkt man, puh, jetzt habe ich schon ganz schön wenig geschlafen, hätte ich doch auf die Veteranen gehört und hätte am ersten Tag schon 4 Stunden geschlafen, weil verpassen tut man eigentlich trotzdem nichts.
Aber ich muss sagen, wir arbeiten immer noch zusammen, also wir und es, wenn man es jetzt, ich habe es jetzt ein bisschen überdramatisiert, aber wenn man es so in Retrospektive anschaut, dann haben wir saugut funktioniert. Also bis zum letzten Tag haben wir, es gab keinen großen Drama, Streit oder sonst irgendwas. Also eigentlich kann man sagen, haben wir es echt sehr gut hingekriegt. Und ich glaube auch, dass unsere Unerfahrenheit so ein bisschen geholfen hat, weil es war was Neues, es war aufregend, auch für uns halt einfach, ja. Und dann sieht man das mit ein bisschen anderen Augen. Wenn das unser 5. Race gewesen wäre, dann wäre das was anderes gewesen.
Ja, ich wollte eigentlich so die Frage stellen, ob gerade das vielleicht etwas Besonderes ist an dem Film, dass ihr halt die Distanz quasi wahren müsst aufgrund des Regulativs. Und jetzt hast du eigentlich gesagt, dass vielleicht das Besondere an dem Film ist, dass ihr alles Rookie wart. Wahrscheinlich ist das eine gute Kombination, was den Film irgendwie von vielen anderen abhebt und so speziell macht.
Das ist wahrscheinlich auch aus Janas Perspektive ganz interessant, weil sie ja mittlerweile eine sehr, sehr, sehr erfahrene und einer der besten Ultracycling, Self-Supported Ultracycling-Fahrerin ist. Ist es trotzdem der Film, der sie quasi so am bekanntesten macht, wo sie aber auch quasi noch ganz am Anfang stand. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass warum das vielleicht so ein bisschen besser funktioniert hat, dass der Film eben funktioniert hat, ist, wir waren ja als Kamerateam, die nicht in der Szene unterwegs sind, ja auch in einer gewissen Hinsicht Zuschauer und haben das auf uns wirken lassen. Das heißt, wir wissen nicht, was, wie, wann, wo passiert, sondern haben das auch zum ersten Mal erlebt und dann dokumentiert. Und dadurch ist es, glaube ich, ein ganz guter externer Einblick in die ganze Geschichte gewesen, weil wir so diesen, sage ich mal, den normalen Tagesablauf ja noch gar nicht kannten. Kann sein, dass das irgendwie die Sache auch runtergemacht hat, ja.
Ja, seitdem der Film frei verfügbar auf YouTube ist, fast 1 Million Zugriffe und für jeden, der da noch +1 dazu addieren möchte und den Film neu kennt, ich glaube jetzt, solange noch Winter ist und vielleicht am Abend einmal erinnern, am Indoor-Trainer gefahren wird. Also an der Stelle nochmal ganz groß der Hinweis, vielleicht gute Unterhaltung während dem Training, sich den Film nochmal anzuschauen.
Ja, und jetzt holen wir dich von hinter der Kamera, vor die Kamera oder zumindest vor das Mikrofon. Anscheinend bist du aber dann angefixt worden, weil du bist dann selbst das Three Peaks gefahren. Mit dem Fahrrad als Teilnehmer, ohne Kamera.
Diesmal das Fahrrad, ja genau. Jan und ich haben schon gescherzt, dass sie ja quasi eine Doku von mir drehen soll. Und dann haben wir aber auch gesagt, dass sie das dann einfach mit dem Fahrrad dann durchfahren kann, weil die eh stärker ist als ich. Aber das wäre auch ein interessanter Film geworden dann. Ja, genau. Ich habe es dann 3 Jahre später oder so. Also ich muss ja auch einwerfen, ich bin immer noch unwahrscheinlich dankbar und beeindruckt. Und es freut mich immer wieder, wenn jemand einen Kommentar schreibt oder wenn auch Leute direkt Nachrichten schreiben. Auch jetzt noch, dass sie der Film motiviert hat oder dass ihnen der Film gefällt, das macht mich wahnsinnig glücklich. Also das ist vor allem aus einem unerwarteten Projekt heraus. Ja. Es war ja nie ein Erfolgsplan irgendwie da geschrieben. Ja. Wir haben nicht erwartet, dass der Film so erfolgreich wird. Und wir hatten ja vielleicht noch kurz was zum Film, bevor wir jetzt einsteigen, wie ich das Three Peaks gefahren bin. Wir haben den ja damals auf Vimeo On Demand released. Das heißt, wir mussten ja noch Geld verdienen, weil Geld war kein Star. Wir hatten damals Specialized als Sponsor mit reingeholt, aber da war auch Corona, die hatten auch Budget-Cuts. Die haben uns dann 8.000 Euro zur Verfügung gestellt, damit wir den Film drehen können. Und 8.000 Euro sind nix bei sowas. Wenn man unsere normalen Tagessätze übergreift und wenn man mal alles Normales durchkalkuliert, dann würden wir bei so einem Projekt auf jeden Fall nicht unter 40.000 Euro rausgehen, wenn man so die normalen Tagessätze nimmt. Und naja, Corona, gell, wir haben gesagt, ja klar, let's go, 8.000 Euro, scheißegal, machen wir. Letztendlich gingen allein 5.000 Euro für Sounddesign drauf, also für die Tonnachbearbeitung. Das heißt, und die restlichen 1.000 Euro waren auf jeden Fall für Sprit und Hotel. Also haben wir gesagt, okay, ja, wir müssen den noch irgendwie vermarkten oder schauen wir mal, was halt noch geht. Das heißt, wir laden den auf Vimeo On Demand hoch, wo sie den Film kaufen können. Wir dachten halt so, ja, mei, da kriegen wir noch ein paar 100 Euro und dann teilen wir uns das auf und dann gehen wir das essen oder sowas. Dann war das so, dass am Release-Tag 140 Leute den Film vorbestellt haben, also bevor er released war. Und wir dachten erst, das kann doch gar nicht sein. Also, weil das ist ja, was ist denn jetzt passiert? Also, weil wir haben halt jetzt nur so einen Film gemacht und Jana hat so ein paar tausend Follower jetzt gekriegt auch schon und so und Mike Special hat's geteilt, aber das war halt total beeindruckend. Und naja, das Ende vom Lied war, dass der dann ja doch ganz gut funktioniert hat und wir finanziell dahin gekommen sind, wo wir, sagen wir mal, so ein Break-Even hatten. Und das heißt, ich konnte tatsächlich alle Jungs, die beteiligt waren, dann fair nach ihren Sätzen bezahlen, was mich halt mega glücklich gemacht hat. Das heißt, keiner hat umsonst gearbeitet, auch wenn alle nie über Geld geredet haben. Jeder war for free dabei. Ist es halt dann umso befriedigender, wenn du das komplette Ding halt alle fair bezahlen kannst. Am Ende war es dann so, dass wir in den ersten 1,5 Jahren auf Vimeo 23.000 Euro eingenommen haben. Das war quasi das ganze Geld, was an meine Externen ging, halt wie Christian Fuß, Fallen Rapp, Nies Längler, dass die alle ihren Teil bekommen. Mein Teil war ja letztendlich dann der Erfolg des Films, hätte ich jetzt mal so gesagt. Aber es war schon sehr befriedigend, da dann irgendwie so alle noch finanziell ausgleichen zu können. Und naja, dann war es irgendwie so bezahlt und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir den Film noch for free auf YouTube. Jetzt sollen einfach nur noch die restlichen 10.000 Leute den Film sehen habe den Film dann irgendwann einfach auf YouTube hochgeladen. Und ich dachte, das war's jetzt, ja. Wir haben den Film jetzt 2.500 Mal verkauft. Es kann nicht sein, dass da jetzt noch Leute draufklicken. Und dann hat es irgendwie nach 2 Wochen waren es dann schon 200.000 Views und dann habe ich mich immer noch gefragt, wieso? Aber ich freue mich über jeden, der es anschaut, über jeden, der mir schreibt, über jeden Kommentar. Das ist nach wie vor immer noch so schön, dass der Film so schön ankommt und so viele Leute motiviert.
Hast du irgendwie für dich einmal gesagt, weiß ich nicht, so das erste Ziel ist, im besten Falle dass alle deine Mitarbeiter bezahlt werden können, dass quasi niemand kostenlos arbeiten musste, sondern dass jeder fair seinen Teil bekommt, hast du dann irgendwann gesagt, okay, wenn der Film XY erreicht, dann ist quasi wie ein Wetteinsatz, dann fahre ich den Scheiß selber. Oder hat es damit irgendwie nichts zu tun gehabt, hast du einfach nur gesagt, hey, eigentlich cooler Sport, cooles Rennen, möchte ich mal probieren.
Genau, also Mitarbeiter sind sich, das sind ja quasi auch Selbstständige, die auch Filme produzieren, aber ja, genau, das war auf jeden Fall viel wert. Genauso wie beim Drehen haben wir auch bei danach keinen Plan gehabt. Also wir haben einfach den hochgeladen und geschaut, was passiert und genauso plump eingestiegen wie beim Dreh an sich. Da gab es keinen Plan. Was es natürlich mit mir gemacht hat, ist, seit der ganzen Nummer und dem Film sind natürlich Jana und ich auch gute Freunde geworden. Also natürlich, das schweißt schon ganz schön zusammen irgendwie. Ja. Man teilt da schon sehr viel und wir haben da auch viel deswegen gemeinsam erlebt und so. Natürlich bin ich dann auch irgendwie ins Rennradfahren reingerutscht und weil Specialized der Sponsor ja auch dabei war, waren wir bei denen natürlich dann gleich ein bisschen auf dem Schirm, was Produktionen angeht und haben sehr viel für Specialized dann auch produziert, was den YouTube-Kanal angeht und auch noch einen weiteren Film mit der Jana gemacht und die Tour Transalp mit der Kathi Rossmann gefilmt und sowas. Also da ging natürlich dann auch einiges und wir waren natürlich dann auch rennradmäßig angefixt.
Jetzt muss ich noch mal kurz dazwischen grätschen. Transcontinental war ja dann so streng, dass niemand dabei sein durfte, aber du und der Valentin habt dann auch über mich quasi einen Film gemacht im Nachhinein, wo meine Handy-Selfie-Videos ein bisschen verarbeitet worden sind, wir haben ein Interview gemacht und ist jetzt auch am Specialized-YouTube-Kanal zu sehen, falls es noch wer schauen möchte. Christoph Strasser Transcontinental Race 2022, auch stimmt, von dir gestaltet.
Stimmt, Christoph, das habe ich total vergessen. Weißt du warum? Weil wir da nicht gedreht haben.
Weil ich nicht dabei war. Ich habe im Nachhinein einfach die Sachen durchgeschickt, hochgeladen und ich habe es einmal durchgeschaut und dann habt ihr im Nachhinein eine recht coole Idee gehabt, wie man das quasi ja, in der Nachbearbeitung irgendwie zusammenbauen kann.
Aber es hat auch super Spaß gemacht. Das fand ich eigentlich ganz lustig. Also das, und du hast es auch super erzählt mit der Karte. Das hat echt, echt auch, also beim Drehen auch schon Spaß gemacht, da zuzuhören. Das war cool, ja.
Ja, Landkarte, schwarzer Hintergrund, Filzstift, das waren so die Utensilien.
Ganz anders als 10 Tage mit dem Radl hinterher. Entspannter für uns.
Aber es hat keine Million Zugriffe geschafft. Also wäre es hier vielleicht mit dabei gewesen, hätten wir ein paar Zugriffe mehr gehabt.
Ja, das kann man auch nicht, das ist auch schwer zu sagen. Also ich meine, ich habe danach auch noch andere Fahrradfilme gedreht, ja. Ich habe leider nicht das ultimative 1x1 für virale Filme. Da spielt, glaube ich, so viel mit rein. Also das war natürlich auch ein guter Zeitpunkt, ja. Corona, alle wollten Radfahren, alle selbst vor Bikepacking, alle wollten Bikepacken gehen. Das hat schon viel auch da funktioniert, ja. Oh gut, wobei man sagen, Transcontinental wäre natürlich interessant, also ist auch immer noch sehr interessant, darüber einen Film zu drehen, weil die natürlich sehr, sehr streng sind und das auch einer der, sagen wir, das größte oder das nennenswerteste Straßen, selbst so Bikepacking Race Europas ist. Das wäre auf jeden Fall, da würden wir schon nochmal, ja, da hätten wir schon Lust drauf, ja.
Vielleicht ändern die Veranstalter mal ihre Meinung. Bisher gibt es irgendwie überhaupt keine Filme. Sie machen Fotos, sie machen Podcasts. Und ich würde es super finden, wenn es darüber auch mal mehr... Ich meine, es hat einen Film gegeben, der ist schon einige Jahre her. Aber sie machen zum Beispiel nichts irgendwie, wo jedes Jahr berichtet wird. Also mal sehen. Vielleicht kommt ja was in Zukunft.
Interessanterweise war dieser, der heißt Onboard Transcontinental. Interessanterweise kam der relativ kurz bevor wir den Jana-Film gedreht haben, raus und das war so der erste Filmkontakt, den ich mit der Situation hatte. Den hatte ich mir angeschaut und habe mir so ein bisschen was abgeschaut, wobei das ja eher situative Aufnahmen sind aus dem Rennen, anstatt jetzt einen Fahrer zu begleiten oder Fahrerin zu begleiten. Aber genau, das war dieselbe Zeitraum, ja.
Der Film ist auch so lustig. Da fahren doch die zwei Jungs, oder? Als Zweierteam. Ich glaube, ich oder verwechsel ich jetzt mit einem anderen Transcontinental Race Film.
Ich glaube, bei dem Onboard, da sind es immer nur Also da ist so quasi, da gibt es gar keinen Leitcharakter. Da sind das so, da ist man mal mit dem Fotograf unterwegs, dann mal wieder mit ein paar Fahrern. Dann, also ich glaube, das ist eher so zusammengestreut. Vielleicht liege ich auch falsch.
Stimmt,
ist auch
schon stimmt, lange. Genau. Dann habe ich einen zweiten Film von Transcontinental, wo so ein britisches Duo fährt und die sich dann unterwegs streiten und wieder versöhnen und dann trennen und dann doch wieder finden. Und es ist auch sehr lustig, aber der ist schon noch älter.
Ja, den kenne ich noch gar nicht. Den muss ich mir auch noch anschauen.
Du hast jetzt vorher gesagt, du weißt gar nicht mehr, wie lange das her war, wo der Film rausgekommen ist und wo du selbst gestartet bist. Das war 2023. Wir haben natürlich uns vorbereitet und du bist genau mit einer finnischen Zeit von, oh, das steht da jetzt doch.
Ist ja gar nicht so schlimm, weil es war sicher
knapp,
schnell.
Knapp 9 Tage. Du warst in die knapp unter 9 Tagen hast du gebraucht. Das heißt, wir wissen jetzt, dass du ins Ziel gekommen bist und was zwischen Start und Ziel passiert ist, weißt du.
Ja, die Zeit hätte es gar nicht nennen müssen, weil die sicher nicht beeindruckend ist. Und zum Glück ging es da auch gar nicht darum, irgendwie einen Platz zu belegen. Ich weiß nicht, welcher Platz ist es? Wahrscheinlich 150. oder sowas, oder? Also irgendwie weit vorn wird es nicht gewesen sein. Naja, ist ja auch egal. Ja, also der Beweggrund, warum ich das gefahren bin, war zu 90% wahrscheinlich schon ein bisschen ein sentimentaler Grund. Also der Film hat natürlich schon was mit mir gemacht. Ja. Das ganze Feedback, was da ankam und die ganze Sache, die da dranhängt. Und jetzt habe ich da diesen Film gedreht und jetzt bin ich schon einmal gefahren, aber ohne Fahrrad. Ich muss das mal, ich muss wissen, wie es wirklich ist. Also ich muss einfach rausfinden, wie ist das, was die Anna da gemacht hat. Das ist eigentlich eine gute Frage. Jetzt, wo mich das so, ich glaube, ich bin es nur aus sentimentalen Gründen gefahren.
Ja, hast du vorher schon andere Sachen in die Richtung gemacht? Weil ich habe auf Dotwatcher geschaut, da gibt es ja mittlerweile so, du gibst den Namen ein und dann spuckt er das System aus. Und bei dir ist halt wirklich Three Peaks und danach Badlands. Diese beiden sind irgendwie registriert.
Davor auf keinen Fall irgendwas, ne? Also ich war so ein klassischer Rennradfahrer halt. Ja, ich fahre halt gerne meine, was weiß ich, 150, 200, 300 Kilometer Runden. Mal zum Gardasee fahren von München aus, 360 Kilometer oder sowas. Aber oder mal von hier aus auf den Großglockner, das waren auch 300 irgendwas. Aber jetzt keine, also noch nichts mit Taschen oder sowas. Das Einzige, wo ich halt dann entschieden habe, ich fahre es, dann bin ich mal mit dem Rad nach Rostock gefahren. Das war halt alles, naja, durch Deutschland alles flach und wollte mal wissen, wie es überhaupt ist, mit Taschen oder Auflieger zu fahren. Aber das war dann auch alles, ja.
Bei deinem Three Peaks, was war dein Kontaktlinsen-Moment beziehungsweise dein Checkpoint nicht angefahren Moment?
Tag 2. Tag 2 ist immer der schwierigste. Das sagt, glaube ich, fast jeder. Und bei mir war es auf jeden Fall so. Ich dachte, ich habe Knieschmerzen, aber ich hatte keine Knieschmerzen. Ich habe nur irgendwas gesucht, damit ich jetzt aufhören kann. Ich war quasi Tag 2 schon so weit, da vorne ist der Großstadt, das ist der Zug. Ich habe mir schon was rausgesucht, damit ich heimfahren kann aus Salzburg. Da steht mein Auto, ich fahre heim, passt schon. Und Tag 2 haben wir aneinander gedumpelt und so. Und dann bin ich irgendwann an der Bushaltestelle gesessen und das war ein glücklicher Zufall. Meine Psychologin hat mir in dem Fall, die ist auch eine Freundin von mir, die hat mir dann irgendwie eine Nachricht geschrieben per WhatsApp. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und dann habe ich hier eine Sprachnachricht zurückgeschrieben. Ah ja, ich habe dir gar nicht erzählt, ich fahre Three Peaks, aber ich höre jetzt gleich auf, ich habe Knieschmerzen. Ich höre jetzt, war ein netter Versuch, so weniger, ein bisschen auf den. Und das Gute ist, meine Psychologin ist nicht nur gute Psychologin, sondern auch einer der deutschen besten Ultrarunnerinnen. Also die läuft so UTMB-Geschichten und 100 Meiler und weiß was ich. Also die weiß ja wohl, wovon sie da jetzt gleich spricht. Und die hat mir dann einen riesigen Baukasten an einer 5-Minuten-Sprachnachricht geschickt, wie ich denn jetzt meinen Kopf doch ein bisschen mal überlisten könnte oder in welcher Situation ich mich befinde und wie ich mich da wieder rausdrehen kann. Und dann hat sie mir erstmal klar gemacht, dass meine Knieschmerzen nicht im Knie sind, sondern Schmerzen sind nur Besucher, wie sie immer sagt. Das war einer der weirdesten, aber auch besten Momente. Also lass den Besucher herein, sag Hallo lass ihn mit dir da sein und sowas. Ja, dann dachte ich mir so, ja, was ein Quatsch, aber es hat funktioniert. Und die zweite Regel, die sie mir aufgestellt hat, und das ist wirklich die allerbeste Regel, es wird nicht im Stehenbleiben aufgehört. Aufgehört wird nur auf dem Fahrrad. Und das hat funktioniert, weil ich wollte dann aufhören. Ich so, ja gut, dann fahre ich jetzt noch ein bisschen weiter. Und dann fährst du aber weiter und dann hörst du nicht mehr auf. Also, und dann fährst und dann merkst, naja, ich habe gar keine Knieschmerzen. Und dann ging's dahin. Also Glück gehabt, dass meine Psychologin mir geschrieben hat.
Ja, und mit einer Wahrheit auch gleich gekommen ist, weil wenn du aufhörst, dann sitzt du dort in der Bushaltestelle und musst von dort mit dem Fahrrad wegfahren zum nächsten Bahnhof. Also, wenn du eh schon mit dem Fahrrad wegfahren musst, dann fahr gleich der Strecke entlang.
Genau.
Es ist so genauso ein guter irgendwie Leitsatz vielleicht. Ich meine, ich höre das jetzt zum ersten Mal, aufgeben nur im Fahren, aber was man schon öfters hört, niemals in der Nacht aussteigen, sondern bei Tageslicht oder wenn du halt ein paar Stunden geschlafen hast, ist meistens die Situation gleich wieder viel aussichtsreicher als in der verzweifelten, irgendwie übermüdeten Dunkelheit der Nacht. Und ich glaube, mit diesen beiden Leitsätzen kann man schon ja einiges weiterbringen, wenn man vielleicht nicht einen medizinischen Grund hat, wo man aufgeben muss oder soll, sondern was irgendwie der innere Schweinehund im Kopf sich stark macht.
Hey, du weißt es selber, gell? Der Kopf, der lässt sich ganz schön viel einfallen, damit man Dinge nicht macht oder macht. Also die Knieschmerzen sind entweder Knieschmerzen oder keine Knieschmerzen. Das entscheidet man so ein bisschen auch selber, was jetzt geht und was nicht. Ja. Wenn ich dann so weiterdenke, wie, also Tag 2 überstehen ist immer gut. Das Tag 2 hört man auch nicht auf, würde ich einfach mal sagen. Das würde ich auch jedem so mitgeben, der so ein Ultra-Race fährt, dann Tag 2 wird auch nicht aufgegeben. Es war so, dass ich das ja ohne Team gefahren bin. Ich kannte aber ein Frauenteam, das auch das Race gefahren ist. Und das war eine Freundin von mir und die ist mit der Freundin eben gefahren. Und ich war so die ersten, und das ist jetzt ein bisschen blöd, die ersten 6 Tage unbewusst recht unsicher. Also ich habe mich immer so ein bisschen auch an die orientiert, weil immer die wieder zu sehen, dann haben die mich überholt und dann war ich wieder ein bisschen vorne und sowas. Ich glaube, mir hat das damals so ganz gut getan, dass irgendjemand in der Nähe war, den ich kannte. Ja? Und aber erst ab Tag 6 habe ich verstanden, Moment mal, ich kann einfach mein Tempo fahren. Also es ist okay, ja, ich kann jetzt einfach mal machen. Und habe eigentlich erst ab Tag 6 wirklich mein Speed gemacht, wo dann aus, was weiß ich, 200 Kilometer dann 360 Kilometer am Tag wurden oder sowas. Und das ist auch interessant, ja. Also das Ultracycling ist halt, ich meine, Christoph, du sitzt jetzt auch da, ja? Das ist halt ein Kopfspiel, ja, wenn man erzähle ich's. Es ist unglaublich, was das viel mehr ausmacht, als man denkt.
Mir gefällt die Formulierung so gut, die einmal bei GCN aufgekommen ist. Und irgendwie GCN hat ja aufgehört mit der Produktion, aber sie waren vor einem halben Jahr oder so mal mich besuchen in Graz für eine Doku. Und da hat das Thema geheißen, Is your mind holding you back? Und das habe ich eigentlich super spannend gefunden. Und wahrscheinlich wird es dieses Material, was du gefilmt wurde, niemals geben, weil sie irgendwie dann aufgehört haben mit GCN. Aber die Idee war halt, dass es quasi, was manche Leute oft missverstehen, nämlich, dass du im Kopf Sachen gewinnen kannst, beziehungsweise, dass dich dein Kopf stärker macht, dass du im Kopf schaffen kannst, die du körperlich vielleicht nicht mehr schaffst. Ich glaube, dass das nicht so ist, aber dieser Sendungstitel hat mir sehr gut gefallen, nämlich, dass der Kopf jetzt sehr oft zurückhalten kann. Dass da der Kopf oft sehr viel von deinem Potenzial wegnimmt, dass du halt zum Nachdenken anfängst, zum Zweifeln anfängst, dein Potenzial nicht aufschöpfst oder so wie du sagst, Ausreden findest, in Wirklichkeit würde es noch gehen. Und ja, ich glaube, das war wirklich ein guter Ansatz. Die Psyche hält dich zurück, macht dich aber nicht schneller, als deine Beine dir ermöglichen.
Ja, genau. Also ich meine, manche überpacen sich halt und denken halt, sie sind halt viel besser, als der Kopf dann das tatsächlich zulassen würde. Oder halt andersrum. Also beides gut und schlecht, glaube ich. Also
Hashtag Hummelmodus.
Was war dein Highlight? Was war dein bester Moment?
Der schönste Moment von meinem eigenen Twin Peaks Rennen war tatsächlich, lustigerweise war das vor dem Rennen schon, also am Tag der Anmeldung, wo man sich ja dann in Wien bei diesem Radladen trifft, wo dann auch alle da sind und ihre Startnummern abholen und so. Und dann kommt man ja mit dem einen oder anderen in ein Gespräch und dann, warum, wer was fährt. Und dann meine ich so, ja, ich habe mal so einen Film drüber gemacht. Und dann meinte er, vielleicht den Three Peaks in Between mit der Jana. Und dann meinte ich so, ja, genau den. Und dann meinte irgend so einer, ja, wegen dem bin ich hier, wegen dem Film. Wegen dem habe ich mich angemeldet. Und dann, das hat mich dann halt einfach eiskalt von der Seite erwischt. Der ist wegen mir hier, also weil ich diesen Film gemacht habe. Und dann kriegt es jemand anders mit und dann hat der auch gesagt, ja, ja, den Film, ja, super, wegen dem habe ich mich auch angemeldet. Und dann kam noch einer dazu und dann, boah, das hat mich richtig erwischt. Also das war so, damit habe ich aber nicht gerechnet, dass das dann doch tatsächlich so bekannt war. Eigentlich wurde mir erst da bewusst, was für ein Ausmaß das Ding dann mit sich gebracht hat. Und es war mega schön zu sehen und alles mega nette Leute und es war echt eine super Zeit und freut mich richtig, dass ich Leute motivieren konnte und das so ganz unbewusst auch.
Danach bist du aufs Gravelbike umgestiegen und du bist ja Künstler, Medienmacher. Kannst du, wenn du beim Badlands durch die Landschaft fährst, kannst du da das Auge abschalten, mit dem du Kameramann bist, oder willst du die bei jedem zweiten Buschen auf den Boden hauen und stundenlang Sonnenauf- und Untergänge filmen?
Badlands war tatsächlich eine interessante Erfahrung. Einerseits war es spontan, ich habe eine Woche davor dem Veranstalter eine E-Mail geschrieben, ob er vielleicht noch einen Startplatz hat, und dann hat er in 10 Minuten zurückgeschrieben, ja, wenn du jetzt zahlst, dann kann ich dich noch schnell reinbringen. Und dann habe ich innerhalb von 10 Minuten, ich dachte halt nicht, dass das funktioniert, ja. Dann habe ich ihm halt sofort eine Überweisung gemacht und dann einen Screenshot geschickt, ja, passt. Und dann hat er gemeint, ja, Glückwunsch, bist drin. War halt cool, weil Jana ist jetzt auch gefahren und ein paar andere Freunde von mir aus Stuttgart waren auch da und das war dann in dem Zeitraum hätte ich einen Job gehabt beim Bohemian Border Bash. Da hatten wir eben quasi auch das Bohemian Border Bash wieder dokumentiert, was dann spontan abgesagt wurde, und dann habe ich mir halt spontan selber ein Race ausgesucht. Deswegen war das alles so plups, 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 irgendwie Zeit gehabt und dann machen wir es halt. Und die Badlands-Erfahrung, das habe ich nicht so erwartet. Also das Badlands ist einerseits landschaftlich wahnsinnig beeindruckend, weil, naja, du fährst durch diese ganzen Nationalparks und durch diese Wüsten dadurch. Was man nicht vergessen darf, man fährt auch eben nicht durch die Nationalparks und nicht durch diese Wüsten. Also alles, was man quasi medial kennt, da gibt es auch nochmal andere Ecken und es ist auch sehr viel Müll rum und sowas. Also das, was du gemeint hast, dass man da gleich überall was füllen will, ich versuche es ja immer echt zu halten alles, und dann hätte man quasi auch die nicht so schönen Ecken und Pfirsichplantagen und alles abfüllen müssen, ja.
Das RAM zum Beispiel, das RAM besteht auch nicht nur aus Grand Canyon und Monument Valley und beeindruckenden Wüsten. Es gibt, glaube ich, 85% sind irgendwie dreckige Highways. Und
vergiss nicht die unfassbaren Rinderfarmen.
Eher stinkende Rinderfarmen. Also ist irgendwie naheliegend, dass er Badlands nicht nur aus 100% irgendwie Postkartenlandschaft oder Kalenderlandschaften besteht.
Mir ist gerade was eingefallen. Wir haben vorhin an Schmarrn geredet. Ich bin ja schon mal, also das Blutlecken ist ja schon passiert. Also vorm Three Peaks noch, das habe ich total vergessen, weil du jetzt gerade Rinderfarmen gesagt hast. Ich bin ja einen Monat durch Patagonien mit dem Radl gefahren. Das habe ich komplett vergessen. Wir sind damals von El Chaltén nach Ushuaia mit dem Rad gefahren, mit dem Mountainbike durch Patagonien durch.
Das reichen wir einfach jetzt noch, und der Lukas wird es vielleicht gar nicht schneiden, sondern...
Nein, das lassen wir so drin.
Einfach ein kleiner Rückblick, ja. ja, genau, aber wir waren irgendwie zwischen Rinderfarmen, Südamerika und Badlands hin und her gesprungen.
Genau, Badlands, ja genau. Also was das Rennen angeht, was ja schon beim Three Peaks, wo ich Diana gefilmt hat, eben mir sehr wichtig war, ist dieses Regelwerk. Also strenge Anforderungen an den Fahrer und es gibt halt einfach ein fixes Regelwerk, an das sich alle halten müssen. Und das war für mich so die erste Kontakt mit einem self-supported Bikepacking Race, war das Three Peaks. Ich wusste damals schon von Lost Dot Events, die ja deutlich strenger noch sind. Da gibt es ja noch mehr Regularien. Und beim Bohemian Border Bash waren wir ja auch einmal mit der Kamera dabei. Da war es einfach ein Team, das wir verfolgt haben und da war die Situation generell anders. Beim Badlands war es so, dass das neu für mich war, dass es ein Briefing gab. Also man saß davor alle zusammen da und es wurden gesagt, da ist es gefährlich, da müsst ihr schauen, dass ihr da über die Brücke fahrt, sonst kommt ihr nicht weiter. Diese Bar hat 24 Stunden für euch auf. Und das war so der erste Moment. Ich bin dann aus diesem Briefing rausgegangen, weil ich mir gedacht habe, hey, das hat doch jetzt nichts mit Self-Supported Bikepacking zu tun, oder? Also wir kriegen jetzt gerade ein Spielregelwerk in die Hand gelegt, wie es einfacher geht. Und das war so der erste Moment, wo ich es ein bisschen komisch fand. Und beim Rennen an sich habe ich auch gemerkt, okay, es wird in Gruppen gefahren. Ne? Also da fahren Leute zusammen rum. Dreiergruppen, dann die mal wieder zu viert. Da gibt es mal wieder zwei, die sich gegenseitig helfen. Das war für mich auch neu. Und auch immer so alles so Aufwachmomente, weil das war halt für mich nicht self-supported Bikepacking. Und dann ist mir noch aufgefallen, unglaublich viele Schläuche und Kartuschen lagen dann auf der Strecke. Ich war ja irgendwo im hinteren Mittelfeld. Und das heißt, es wurde halt auch irgendwie so Müll liegen gelassen. Und das heißt, das Race war so, ich musste mich da erstmal vom Kopf umstimmen. Für mich war das halt so, okay, ich will eigentlich dieses self-supported Bikepacking erleben, ja, wo ich halt mich an dieses strenge Regelwerk halten muss und das Ding am Ende im Ziel selber gefahren bin. Aber irgendwie so nach 250 Kilometer habe ich gemerkt, okay, das kriegst du hier nicht. Das heißt, es war erstmal so eine schwierige Erfahrung, aber danach im Ziel hat man sich damit schon so ein bisschen vereinbaren können. Ja, das ist halt einfach ein anderes Rennen und es macht trotzdem mega Spaß, super nette Organisatoren, gut geplant, schöne Strecke, alles tipptopp. Aber was so ein bisschen schwierig war für mich, ist, dass self-supported Bikepacking drauf stand. Und es ist kein geschützter Begriff, aber es soll ja auch keine Wundertüte sein, dass irgendwas dabei rauskommt. Ja. Das war auf jeden Fall neu, ja.
Ich würde es irgendwie schön finden, wenn es da vielleicht so Abstufungen gibt oder so vom Reglement, weil so cool es auch ist, wenn es Events gibt, wo man sich was deponieren kann, wo du am Start quasi was abgibst, so Checkpoint 1, Checkpoint 2, Checkpoint 3, bekommst du dann irgendwie deine Tasche oder deinen Rucksack. Das ist für die Sicherheit ein Vorteil und so weiter und so fort, aber es ist halt nicht mehr das wirkliche self-supported oder unsupported Bikepacking. Und also mein Wunsch wäre, dass es da quasi einfach von vornherein klare Bezeichnungen gibt, vielleicht semi-supported oder wie auch immer, könnte man ja noch drüber nachdenken, aber irgendwie finde ich es auch, so wie du sagst, wenn es wirklich unsupported ist, dann soll es halt wirklich die 100% gültigen Regeln geben, überall gleich.
Genau, das ist so der Punkt, was draufsteht, soll drin sein und auch wenn es nicht geschützter Begriff ist, wenn ich jetzt mir quasi ein nächstes Race aussuchen würde, wäre es wahrscheinlich ein Lost Dot Event, weil die, finde ich, so die Maßgebenden dafür sind, wie das Reglementar eines Self-Supported Bikepacking ausschaut. Also auch wenn die ja kontroverse, strenge Dinge machen. Ich meine, du hast das ja selber ein bisschen erlegt, gell, mit der Cola und so.
Ja, das war, im Nachhinein bin ich total froh, dass über das irgendwie diskutiert worden ist und wir haben dann eher auch noch ein Penalty bekommen, aber es war, glaube ich, gut, das zu zeigen, was die Idee dahinter ist, warum es diese Regel gibt. Nicht, dass Helfen nicht erwünscht ist, sondern dass Hilfe annehmen quasi das ist, dass du dann nicht mehr self-supported bist. Und ja, aber es war schon in dem Moment, ich habe mich viel mit den Regeln vorher beschäftigt, wirklich viel recherchiert, wirklich versucht, alles zu lernen, was es zu lernen gibt, aber auf das habe ich einfach in dem Moment vergessen, dass gemeinsam was trinken einfach nicht geht. Jetzt werde ich es nicht mehr vergessen in Zukunft und wahrscheinlich viele andere, die das mitverfolgt haben, haben es auch gut gemerkt und insofern hat sich dann was Gutes gebracht. Wo wirst du, Stefan, dein nächstes Cola trinken? Am Radl oder mit der Kamera in der Hand? Hast du schon Pläne,
Ja, ja, nein.
Oder darfst du drüber reden?
Ach, ja und nein. Also, ich habe mich dieses Jahr schon fürs Transcontinental angemeldet. Wie gesagt, Lost Dot Event, weil ich mag das strenge Regelwerk. Die einen übrigens nicht, die anderen schon. Aber ich habe irgendwie, also man meldet sich ja an, am 12. Januar bekommt man dann Bescheid, ob man drin ist, und dann muss man die Zahlung machen bis zum 31., damit man dann auch wirklich dabei ist. Ich habe am 12. die Nachricht bekommen, dass ich quasi drin wäre und ich müsste noch die Zahlung machen, aber ich wollte mir bis zum 31. irgendwie Zeit lassen, weil ich nicht genau wusste, will ich das machen oder nicht. Fühle ich es nicht. Und dann gab es dann noch irgendwie andere Jobs, die da irgendwie in demselben Zeitraum zufälligerweise vielleicht irgendwie am selben Race zu tun haben könnten. Das jetzt aber auch immer noch alles offen ist, unabhängig von was jetzt jobmäßig, filmmäßig passieren könnte, habe ich irgendwie gemerkt, ich fühle das nicht so richtig. Und man muss, glaube ich, sowas wirklich Vollgas fühlen. Deswegen habe ich gesagt, dieses Jahr nicht. Ich habe auch dieses Jahr nicht vor, ein Race zu fahren. Das ist, glaube ich, grundsätzlich so ein Ding bei mir. Ich probiere alles mega gern aus. Ich schaue mir alles mega gern an. Aber irgendwie, es braucht einen neuen Input. So, ich sage jetzt nicht, dass ich das auf keinen Fall, also auf keinen Fall sage ich, dass ich das Ultra-Cycling oder Self-Supported Bikepacking durchgespielt habe, aber ich habe es jetzt gesehen. So, meine Fühler richten sich, glaube ich, wieder irgendwo anders neu aus. Das war auch damals mit Marathonlaufen so. Ich habe 3 Marathons gemacht und dann hatte ich keine Motivation, um irgendwie besser zu machen, auch wenn ich irgendwie unter 3 Stunden laufen wollte oder so. Deswegen, was ich dieses Jahr machen werde, ist vielleicht mit der Hanna, die hattet ihr jetzt auch im Podcast. Mit der werde ich vielleicht so ohne Race-Gedanken einmal Schottland durchqueren oder solche Sachen, aber ohne Zeitvorgabe, ohne Dot-Watcher, sondern einfach nur Sechster Gaudi, aber schon schnell. Also schon, schon mit Wumms.
Würde es mit der Hanna darum gehen, dass du dokumentierst, was sie macht, oder würdet ihr beide am Rad fahren und keine Kamera einschalten?
Hanna und ich haben uns tatsächlich auch bei Three Peaks kennengelernt, weil sie wollte eigentlich mit ihrer Team, mit Kollegin fahren, die aber dann nicht fahren konnte. Dann ist sie alleine gefahren und ich bin quasi in ihr Airbnb dann eingesprungen. Wir haben uns quasi ganz spontan einen Tag davor kennengelernt und im Ziel hat sie mir danach schon ein Hotel reserviert, was für mich ganz praktisch war, weil ich konnte dann eigentlich nur noch ins Ziel, ins Bett fallen, was das Beste war. Und ja, irgendwann danach waren wir auch schon mal zusammen durch die Schweiz unterwegs. Ich habe damals eine Route geplant, Swissneyland habe ich das genannt, wo ich unbedingt einen Rundkurs fahren wollte in den Schweizer Alpen, was mit dem Gravelbike zur Folge hat, dass du auf jeden Fall dein Fahrrad tragen musst, und zwar viel, sehr viel. Und wir haben es dann letztendlich irgendwie Wanderung genannt. Ich habe dann auch Fotos davon gemacht, weil ich meine, ich kann ja nicht irgendwie die Kamera daheim lassen, das ist ja auch Quatsch aus meinem Job heraus. Und so wird es wieder auch passieren. Also genauso wie ich jetzt so dieses Ding angeschaut habe und gemerkt habe, okay, das ist cool, Self-Embodied Bikepacking, und auch wie jetzt so ein paar Filme entstanden sind, sagt mein Bauchgefühl, ich brauche irgendwas Neues. Also es ist zwar was in der Pipeline, also es kommt auf jeden Fall noch was mit Radkontext von mir, mit Filmen. Aber ja.
Irgendwo da draußen gibt es jemanden mit ein paar hundert Followern in einer total verrückten Sportart, von der wir alle noch nie gehört haben. Du wirst sie anschreiben, sie wird dir sagen, sie hat einen Freund. Und du wirst sagen, es geht mir um mein Portfolio. Und der nächste Hit wird auf YouTube landen.
Ah, das wäre schön, wenn man das so, so garantieren könnte.
Flo, du hast das jetzt sehr schön abgerundet. Lieber Stefan, vielen Dank für die super Einblicke, dass du deine Erlebnisse mit uns teilst. Und natürlich gehört das letzte Wort dir. Also wenn du möchtest, jetzt nochmal anfragen, wer den nächsten Film braucht. Und das hören dann alle und melden sich bei dir, oder hast du noch irgendwie schöne Worte zum Abschluss?
Puh, schöne Worte zum Abschluss. Ich kann jetzt die Standardsätze raushauen, wie geht viel Fahrradfahren, schaut viel Filme an, hört Christoph Strasser seinen Podcast, hört den Sitzfleisch-Podcast, muss leider enttäuschen. Ich habe leider kein so ein schönes Schlusswort, wie du es zusammengefasst hast.
Kein Problem. Wir bedanken uns, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du so spät für uns aufgeblieben bist. In Straps birgt es eh schon voll her, da schlaft man da schon ein fast neben. Danke vielmals fürs coole Gespräch und entweder sehen wir dich irgendwo wieder mal oder wir sehen etwas von dir da draußen. Und für alle, die es noch immer nicht gesehen haben, Three Peaks and In Between auf YouTube, gratis.
Ich habe zu danken, aber das nehmen wir wahrscheinlich nicht mehr rein, gell?
Das entscheidet der Lukas.